90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Es war nur eine Frage der Zeit, wann irgendwann mal tatsächlich diese Bastion Man City fallen würde. Am Wochenende ist sie in der Premier League gefallen. Man City hat mit 3:4 in Liverpool verloren. Die Reds also sind am Ende die Pep Shock Boys geworden. So hat's die Sun zumindest überschrieben in ihrer typischen Art. Wir blicken zurück auf den letzten Spieltag in der Premier League, auf den 23. natürlich mit unserem Kollegen von 90 Plus, mit Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, das Spiel Liverpool City, natürlich der Aufreger des Wochenendes, entsprechend auch bei uns natürlich im Zentrum der Analyse dieses Spieltags. 4:3 ging es am Ende aus. Liverpool gewinnt also tatsächlich und hat letztlich auch ein Statement gebracht und gezeigt, es geht auch ohne Coutinho, oder?
Ja, das sowieso auf jeden Fall. Aber was Liverpool am meisten in diesem Spiel auszeichnete, war die mannschaftliche Geschlossenheit und die Intensität der Mannschaft. Wir haben am Anfang der Saison beziehungsweise während der Saison auch öfter mal darüber gesprochen, dass Manchester City durchaus in der Verteidigung unter Druck zu setzen ist, beziehungsweise dass es da viele Lücken gibt, aber die Mannschaften sich irgendwie nicht trauen, dies zu nutzen, beziehungsweise sich nicht trauen, offensiv zu spielen gegen Manchester City. Und Liverpool hat das nun als erste Mannschaft wirklich konsequent getan, überragend getan. Nach dem Spiel hat Jürgen Klopp auch gesagt, du hast keine Alternative, wenn du City schlagen willst. Und das war auch genau das, was Liverpool in dem Spiel verkörperte. Man setzte Manchester City ständig unter Druck. Man überrannte quasi das Mittelfeld, insbesondere Fernandinho war da ziemlich schwach. Und was dieses Mal wirklich den Unterschied machte bei Liverpool, denn dieses Anrennen, diese intensive Art, die kennen wir ja eigentlich schon von den Reds. Man ging relativ früh vom Gaspedal, sodass man auch in der zweiten Halbzeit noch fit war, noch genügend Saft hatte. Und ja, das war eben dieses Ausschlaggebende, dass Liverpool über 90 Minuten lang eine konsequente Leistung bot. Okay, gegen Ende schnupperte Man City dann nochmal, aber Liverpool mit einer bärenstarken taktischen als auch mannschaftlichen Leistung.
Jürgen Klopp, sowas wie der Angstgegner von Pep Guardiola mittlerweile, denn er hat gegen keinen anderen Trainer öfter verloren, als er gegen ihn gewonnen hat. Gegen Klopp war es, sind 6 Niederlagen, 5 Siege und ein Unentschieden in 12 Aufeinandertreffen. Das ist diese Art von Klopp auch spielen zu lassen, was Pep Guardiola immer wieder Probleme bereitet. Wieso ist Klopp der Einzige, der da offensichtlich immer wieder ärgern kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das eine, was auf jeden Fall dafür spricht, ist, dass Jürgen Klopp immer relativ ähnlich aufgestellte Mannschaften hat. Also sprich einen sehr schnellen Angriff, ein schnelles Umschaltspiel und dieses Gegenpressing. Und damit tut sich Manchester City auch in dieser Saison etwas schwer. Damit tun sich in der Regel die Mannschaft von Pep Guardiola etwas schwer, weil man es einfach auch nicht gewohnt ist. Und du hast es jetzt gesagt, Jürgen Klopp scheint momentan wirklich so der einzige Trainer zu sein, der sich wirklich auch traut und diesen Mut hat, so auch gegen Manchester City zu spielen, und wurde dementsprechend auch belohnt.
Alan Shearer hat im englischen Fernsehen folgende Attribute, die wichtig sind, um Man City zu schlagen, herausgestellt: Energie, Tempo, Mut und der Glaube an den Sieg. Du hast die ersten 3 Punkte ja eben schon angesprochen, aber vor allen Dingen auch dieser Glaube. Das ist ja das, was Jürgen Klopp dann immer sehr stark in seine Mannschaften implizieren kann. Allerdings muss man ja auch sagen, dass City auch ein bisschen mitgeholfen hat. Zwischen der 60. und 68. Minute, als dann eben 3 Gegentore fielen, da war City auch ein bisschen im Tiefschlaf.
Ja, absolut. Also da spielt auf jeden Fall beides zusammen. Klar, man will die Leistung von Liverpool nicht schmälern. Das war eine absolute Top-Leistung, keine Frage. Aber gleichzeitig war Manchester City auch nicht wirklich in einer Top-Form. Es war mit die schwächste Saisonleistung. Und ich habe es bereits angesprochen, Fernandinho in der Mittelfeldzentrale war wirklich katastrophal drauf. Auch Ilkay Gündogan war sehr, sehr schwach, sehr passiv, sehr langsam und behäbig. Und auch in der Innenverteidigung hat man erkannt, dass Otamendi und Stones, die sind nicht plötzlich geheilt, die sind nicht plötzlich bombenfest, sattelfest und souverän geworden, sondern das wurde auch ein wenig durch das Fußballspielen von Manchester City etwas kaschiert, durch diesen ballbesitzorientierten Spielstil. Dadurch wurden sie entlastet, dadurch waren sie nicht oft in brenzligen Situationen, und Liverpool hat das jetzt geändert, hat die Verteidigung unter Druck gesetzt, und schon hat man diese Schwächen, insbesondere der Innenverteidigung, wieder erkannt.
Ist das was, wo Pep Guardiola jetzt im Transferfenster auch nochmal zuschlagen sollte, noch ein bisschen nach Verbesserung suchen sollte, oder kann er das mit Bordmitteln und vor allen Dingen auch mit seiner eigenen taktischen Raffinesse und auch mit seiner Fähigkeit, Spieler eben besser zu machen, schnell beheben?
Das kann er durchaus, aber jetzt insbesondere in der Innenverteidigung denke ich, dass da auf jeden Fall personell nachgebessert werden sollte. Okay, John Stones hat ein unglaubliches Potenzial, ist noch nicht ganz da, wo man sich ihn eigentlich erhofft hatte, aber insbesondere neben ihm Otamendi, manchmal sogar Mangala, das sind eigentlich keine Spieler, die die Top-Qualität für Manchester City haben, gerade in solchen Spielen, wo sie wirklich gefordert werden. Okay, Kompany kommt da schon der Sache näher, aber ist natürlich alles andere als zuverlässig wegen seinem Verletzungsproblem. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man es da beispielsweise bei Johnny Evans von West Bromwich probiert. Da gab es schon das eine oder andere Gerücht. Auf den ersten Blick nicht der Starspieler, aber klammheimlich einer der souveränsten Innenverteidiger der Premier League. Und er hat einfach auch Erfahrung, ist 30 Jahre alt, kann wahrscheinlich auch den jüngeren John Stones neben sich etwas führen. Also ich denke, City wäre ganz gut beraten, sich mit ihm zu verstärken.
Bei allem Jubel über den Sieg von Liverpool muss man natürlich auch sagen, dass trotzdem alle Problemstellen bei Liverpool und noch nicht abgestellt sind und vor allen Dingen auch altbekannte Situationen, wo es eben nicht so gut läuft, dann auch wieder hervortraten. So zum Beispiel eben auch die Tatsache, dass Liverpool am Ende wieder ein bisschen einbrach. Zunächst die Defensivprobleme beim 1:1 zum Beispiel fielen auf. Joe Gomez nicht ganz auf der Höhe. Auch der Torhüter lässt sich da wieder ein bisschen abkochen oder lässt zumindest ein Tor auf die kurze Ecke zu, Karius. Und hinten raus geht Liverpool wieder die Puste aus. Also es sind immer noch Probleme da, die jetzt eben durch den Sieg natürlich etwas überschattet wieder werden.
Ja, das ist auch genau der Punkt, den ich vorhin meinte, dass Liverpool clever war, in der ersten Halbzeit früh vom Gas zu gehen. Auf der anderen Seite legte man ein unglaubliches Tempo an den Tag, insbesondere in der zweiten Halbzeit in dieser Phase, als man diese drei Tore erzielte. Und dementsprechend war dann gegen Ende des Spiels etwas die Luft raus. Gleichzeitig muss man auch fairerweise sagen, war man wahrscheinlich sich seiner Sache auch etwas sicher. Die Mannschaft ist immer noch etwas, ich will jetzt nicht sagen unerfahren, aber wirkt manchmal etwas naiv. Und diese überragende Offensive, wie so oft in den letzten Jahren bei Liverpool, kaschiert momentan immer noch einige Probleme, die Liverpool zweifelsohne auch noch hat, sprich in der Verteidigung und auch im Mittelfeld, was die Struktur angeht. Aber ich denke, ein Naby Keita im Sommer und natürlich jetzt auch Virgil van Dijk, der noch verletzt fehlte, und womöglich auch ein Torhüter, denn da möchte Klopp im Sommer anscheinend auch nachlegen, die werden da auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Und ich denke, wenn Klopp mehr Qualität hat, dann wird er sich vielleicht auch taktisch darauf einlassen, das Ganze etwas ruhiger anzugehen und einen strukturierten Fußball zu spielen, sodass man nicht wirklich so intensiv spielen muss und am Ende des Tages bzw. am Ende der Saison ausgelaugt und müde ist und dadurch Konzentrationsfehler macht.
Da werden ja auch schon einige Namen in Sachen Torhütern bei Liverpool jetzt schon gehandelt. Einer zum Beispiel ist Oblak von Atletico.
Ja, also wurde von der Times zwar ins Spiel gebracht, klar, ist ein absoluter Top-Torhüter, aber ich denke, viele Leute sind an Oblak interessiert und ich denke, ehrlich gesagt, dass Liverpool noch nicht zu diesem Kreis gehört, der für Oblak eine ernsthafte Alternative darstellt. Ich denke, er ist ein Mann für die absoluten Top-Teams, für die absolute europäische Fußballelite, und dazu kommt auch noch, dass er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro hat. Also ich denke, Oblak ist für Liverpool wahrscheinlich etwas zu ambitioniert.
Sollte bei Liverpool aber ja finanziell nicht unbedingt das Problem sein. Man hat ja ein bisschen was auf der Habenseite.
Das auf jeden Fall, und klar, die momentane Phase, in der sich Liverpool befindet, dieser Aufschwung, das ist natürlich auch Eigenwerbung und könnte Spieler anziehen. Aber wie gesagt, noch ist man, glaube ich, noch nicht auf dem Weg. Und Geld ist wahrscheinlich auch, man wird es kaum glauben heutzutage, aber Geld ist nicht wirklich alles.
Auf jeden Fall ist man in der Premier League jetzt auf Rang 3, hat 47 Punkte auf der Habenseite, ist aber weiter 15 Punkte natürlich hinter Manchester City, die jetzt das erste Mal haben federn lassen müssen, aber die Ambition, Meister zu werden, ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Pep Guardiola wird dieses Ergebnis dann auch entsprechend wahrscheinlich einordnen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir wissen auch, dass Pep Guardiola ein Perfektionist ist. Also ich denke, es wird schon Konsequenzen geben. Ich denke, Man City wird seine Lehren daraus versuchen zu ziehen. Gleichzeitig kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Manchester City in dem einen oder anderen Spiel in der restlichen Saison noch in die Bredouille kommen könnte. Wenn sich viele Mannschaften die Leistung von Liverpool genau betrachten und analysieren, wird man vielleicht auch etwas mutiger auftreten und könnte somit Manchester City zumindest etwas ärgern. Also ich denke schon, dass City noch das ein oder andere Spiel vielleicht verlieren wird, aber wie du selbst gesagt hast, an der Meisterschaft ist, glaube ich, nicht wirklich zu rütteln.
Es zeigt aber auch, dass eben für Liverpool eine ganze Menge drin ist, wenn es eben läuft und wenn eben dann bestimmte Stellen noch abgestellt werden, dann kann da in Zukunft doch noch deutlich mehr kommen von den Reds. Gucken wir auf die Red Devils, auf Manchester United, den Lokalrivalen von Manchester City. Die haben sich am Wochenende keine Blöße gegeben, haben den zweiten Platz, nachdem sie ihn kurzfristig verloren haben, am Montag im Abendspiel gegen Stoke dann zurückerobert, haben mit 3:0 gewonnen, nicht viel anbrennen lassen.
Nee, und auf dem Papier sieht es vielleicht etwas klarer aus, als es zwischenzeitlich war. Gerade in der ersten Halbzeit hat Stoke durchaus den ein oder anderen Nadelstich gesetzt, hat versucht, United etwas unter Druck zu bringen, hat sich die ein oder andere Torschance auch erspielt. Einmal mehr war David De Gea bei United wieder überragend im Tor und außerdem lag es auch noch an der fehlenden Qualität bei Stoke im vorderen Drittel. Hört sich jetzt krasser an, als ich es meine. United hat absolut verdient gewonnen, hat sich relativ bequem letztendlich auch durchgesetzt. Aber gleichzeitig ist es vielleicht etwas zu deutlich, das Ergebnis. Also Stoke war durchaus in der Lage, Akzent zu setzen. Und das sollte dem neuen Trainer Lambert durchaus etwas Zuversicht geben.
Momentan Stoke aber noch auf Platz 18, also knapp unter dem Strich. Ein Punkt ist da momentan der Abstand zum rettenden Ufer. Und United eben mit 50 Punkten auf Platz 2 in der Premier League. 12 Punkte hinter Lokalrivale City. Liverpool, wie gesagt, auf Platz 3, 47 Punkte, punktgleich mit dem amtierenden Meister, mit dem FC Chelsea, der am Wochenende über ein 0:0 zu Hause gegen Leicester nicht rauskam. Das wird Antonio Contes Position bei Chelsea nicht weiter stärken.
Nein, auf keinen Fall. Und wenn man sich das Spiel auch betrachtet, hatte Chelsea auch Glück, ehrlich gesagt, dass man hier noch das 0:0 halten konnte. Denn Leicester war über weite Phasen des Spiels, insbesondere in der ersten Halbzeit, zweifelsohne die bessere Mannschaft an der Stamford Bridge. Er spielte sich viele Chancen. Gerade Okazaki war da am Anfang öfter involviert. Und insbesondere Riyad Mahrez von Leicester war meines Erachtens der alles überragende Mann auf dem Platz, spielte die Blues teilweise schwindelig, doch letztendlich fehlt es an der letzten Konsequenz im Abschluss und Chelsea hatte auch ein Quäntchen Glück. Dann, als Leicester gegen Ende der Partie eine gelb-rote Karte kassierte, war es dann wirklich vorbei mit den Offensivbemühungen der Foxes und Chelsea hätte da vielleicht noch mit etwas Glück ein Tor erzielen können, aber insgesamt ein recht faires Resultat mit etwas Glück für Chelsea meines Erachtens.
47 Punkte auch für den FC Chelsea auf der Habenseite. Leicester Achter mit 31 Punkten. Jetzt kommen wir zu Tottenham. Die haben keine Mühe gehabt, haben 4:0 zu Hause gegen Everton gewonnen. Gab also mal wieder eine Niederlage für Sam Allardyce und seine Toffees.
Ja, Tottenham bärenstark. Gerade in der Offensive sah das hervorragend aus. Insbesondere Heung-min Son ist da hervorzuheben. Der Südkoreaner war eigentlich an jedem Angriff beteiligt, legte das 2:0 durch Harry Kane auf und ich meine, erzielte auch ein Tor, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Jedenfalls war er an den meisten Offensivsituationen der Spurs beteiligt und spielte Everton schon in manchen Phasen schwindelig durch seine Klasse Einzelaktionen auf dem Flügel. Aber gleichzeitig ist auch zu erwähnen, dass der FC Everton ziemlich schwach zu Werke ging. Das war mutlos, zahnlos, ohne Leidenschaft. Und das ist gerade für eine Mannschaft von Sam Allardyce etwas verwunderlich. Man hatte gedacht, Everton sitzt auf dem aufsteigenden Ast. Aber wie gesagt, das war eine recht trostlose Darbietung der Toffees.
Trostlos, das trifft's irgendwie auch, wenn wir über Arsenal sprechen. Die verloren auswärts in Bournemouth mit 1:2, halfen natürlich Bournemouth damit ein bisschen unten aus dem Keller raus. Die stehen jetzt auf Platz 13 mit 24 Punkten. Aber die eigenen Ambitionen von Arsenal, die treten auf der Stelle. 39 Punkte, der Abstand zum Europacup-Platz, also zu Platz 5 und zu Tottenham. Jetzt 5 Punkte auf 5 Punkte angewachsen. Was war da los mit Arsenal? Es war nicht nur das Fehlen von Mesut Özil, oder?
Nein, und auch nicht nur das Fehlen von Alexis Sanchez. Eigentlich hatte ich mir vielleicht naiverweise erhofft, dass die Offensive der Gunners auch Özil durch das Fehlen von Alexis Sanchez etwas befreit auftreten kann. Denn wie wir es in den letzten Sendungen auch ansprachen, war der Chiline nicht in seiner besten Verfassung, schien die Offensive sogar etwas zu bremsen. Aber es war genau das Gegenteil. Arsenal war auch absolut trostlos, ließ jegliche Kreativität, Esprit und Dynamik vermissen. Also das war ziemlich brotlos, das gesamte Angriffsspiel der Gunners. Und auf der anderen Seite war Bournemouth extrem kampfstark, charakterstark, hatte den starken Willen, die drei Punkte zu behalten. Das hat man bei Arsenal einfach nicht gespürt. Und deswegen war es ein absolut verdienter Heimsieg für Bournemouth. Und das Erschreckende aus Sicht der Gunners war meines Erachtens, dass Bournemouth nicht mal so stark spielte, sondern einfach nur den größeren Willen an den Tag legte. Und das ist für den FC Arsenal gerade in dieser Situation, naja, etwas, das macht schon etwas Sorgen, muss man sagen.
Sorgen bei Arsenal sehr weit verbreitet. Auch die Sorge, beziehungsweise bei vielen Arsenal-Fans ist es schon keine Sorge mehr, sondern eher die Hoffnung, dass Arsène Wenger dann am Ende der Saison spätestens seinen Hut nimmt. Aber die Nachfolgekandidaten, die da zumindest gehandelt werden, das macht jetzt auch nicht unbedingt Mut auf mehr, zumindest wenn man sich das bislang gültige Arsenal-Konzept anguckt. Da wird Carlo Ancelotti als möglicher Nachfolger gehandelt. Passt das?
Schwer zu sagen. Ehrlich gesagt eher nein. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Arsenal ganz gut beraten wäre, einen sehr erfahrenen Trainer nach Wenger einzubauen. Man hat in hinter den Kulissen bei Arsenal, und das ist auch ein ganz großes Problem gewesen bei den Gunners, da hat man schon den einen oder anderen Kopf rollen lassen, da hat man die Position neu besetzt. Unter anderem Sven Mislintat vom BVB als neuen Chef der Rekrutierung. Also ich denke, das war schon eine enorm wichtige Verpflichtung. Und man merkt auch allmählich, dass Arsène Wenger womöglich etwas an Einfluss verliert, etwas an Macht verliert. Und unabhängig von dem Trainer Arsène Wenger ist das momentan meines Erachtens extrem wichtig bei Arsenal, denn seine Methoden sind etwas aus der Mode geraten. Er ist sehr engstirnig, dickköpfig, versucht auf seine, ich sag jetzt mal, romantische Art, Spieler zu entwickeln und den ganz großen Transfersummen zu widerstehen. Aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich denke, die ganz großen Änderungen müssen bei Arsenal, wie gesagt, hinter den Kulissen passieren. Da ist man auf einem guten Weg. Und ich denke, dass das i-Tüpfelchen wäre dann einfach auch ein neuer Trainer. Okay, Ancelotti wäre für den Übergang, wie gesagt, gar nicht mal so verkehrt, denn er bringt dann etwas Ruhe und Routine rein. Aber die ganz großen sportlichen Erfolge wird dann, okay, aus Sicht der Gunners natürlich hoffentlich ein anderer Trainer machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass beispielsweise Mikel Arteta, der momentan als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City im Amt ist, eine gute Lösung sein könnte. Von ihm wird anscheinend sehr viel gehalten. Er genießt einen exzellenten Ruf und das, obwohl er eigentlich kaum Berufserfahrung hat. Also vielleicht etwas frische Luft, vielleicht ein neuer, jüngerer Trainer mit frischen Ideen, der könnte Arsenal gut zu Gesicht stehen. Aber wie gesagt, nicht gleich am Anfang, denn der Druck wäre direkt für den Nachfolger von Arsène Wenger wahrscheinlich viel zu groß.
Das so mal die langfristigere Idee, die man bei Arsenal möglicherweise verfolgt. Es könnte aber auch eine kurzfristige geben und das wäre dann so die Abkehr vom Wengerschen Prinzip, eben keine Riesensummen für Spieler auszugeben, zumindest nicht so hohe, wie derzeit gezahlt werden. Was ist dann am Gerücht Aubameyang zu Arsenal?
Ich denke einiges. Also da sind sich die englischen seriöseren Medien momentan einig. Arsenal ist auf jeden Fall an Aubameyang interessiert. Gleichzeitig scheint man bei Borussia Dortmund auch wirklich gewillt zu sein, das Kapitel Aubameyang nach den jüngsten Disziplinlosigkeiten jetzt auch wirklich zu beenden. Das war jetzt genug. Auch die deutschen Medien, unter anderem der Kicker, vermuten ja, dass Aubameyang längst einen Verein in der Hinterhand hat und Dortmund auch durchaus gewillt ist, dieses ganze nervige, leidige Thema, um den Top-Stürmer jetzt auch wirklich zu beenden. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Aubameyang tatsächlich diesen Winter zu Arsenal wechselt und bin mal gespannt, was die nächsten Tage bringen. Ein Gebot gab es anscheinend noch nicht, aber ich denke, das könnte sich in den nächsten Tagen wirklich ändern.
Aber kann man eigentlich mit gutem Gewissen als Trainer, klar, die sportlichen Fähigkeiten von Aubameyang sind unbestritten, aber kann man guten Gewissens als Trainer sich jemanden holen, der auf so doch eher unrühmliche Art und Weise seinen Abschied bei seinem ehemaligen Verein betreibt? Er ist nicht der Erste, der es macht und er wird nicht der Letzte sein, aber kann jemand wie Arsène Wenger das mit seinem Gewissen vereinbaren? Ein Gentleman.
Ja, das ist wirklich diese ganz interessante Frage und das ist auch wirklich das interessante Nebenthema an dieser Geschichte. Wir haben es eben bereits angedeutet. Eigentlich ist Arsène Wenger kein Fan von solchen Aktionen, musste auch schon oft genug auf der anderen Seite stehen, als der ein oder andere Spieler seinen Wechsel weg vom FC Arsenal erzwang. Da war ein Fabregas dabei, ein Van Persie, da waren Streiks dabei. Also Wenger ist von solchen Sachen alles andere als, er ist kein Freund von solchen Handlungen generell. Und auch die Summe für den Spieler, auch meines Erachtens das Problem, dass Aubameyang zumindest auf dem Papier und in der aktuellen Taktik der Gunners gar nicht wirklich so reinpasst. Das ist irgendwie alles etwas seltsam. Man hat jetzt gerade im Sommer Alexandre Lacazette für das Sturmzentrum geholt, spielt eigentlich nur mit einer nominellen Spitze. Und Aubameyang auf dem Flügel, das ist auch nicht besonders das Wahre meines Erachtens. Er gehört auch in die Sturmspitze. Also das ist alles etwas unrund. Auch diese Summen im Winter auszugeben, ist nicht sehr Arsenal-typisch. Und das könnte für mich nur zwei Sachen bedeuten. Entweder Arsene Wenger spürt jetzt den Druck, weiß jetzt oder nie und muss über seinen Schatten springen und unabhängig von irgendwelchen charakterlichen Bedenken jetzt einfach zuschlagen. Oder auf der anderen Seite, wir haben es eben angedeutet, Arsene Wenger verliert tatsächlich jetzt an Macht beim FC Arsenal, er verliert an Standing und die Gunners vertrauen vielleicht hier jetzt mehr Sven Mislintat, der sich sehr für eine Verpflichtung ausgesprochen haben soll und man bereitet sich auf die Zeit nach Wenger vor. Also sehr spannende Zeiten, unabhängig wie der Transfer jetzt ausgeht, scheint hier einiges hinter den Kulissen beim FC Arsenal zu passieren.
Aubameyang ja nicht der einzige Ex-Dortmunder, der da bei Arsenal demnächst aufschlagen könnte. Mislintat scheint sich da so ein paar alte Weggefährten holen zu wollen, wenn es wirklich so kommt. Aubameyang, Henrik Mkhitaryan ist auch im Gespräch, könnte im Tausch mit Alexis Sanchez von Manchester kommen.
Ja, richtig. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte und auch eine Geschichte, die zweifelsohne Substanz hat. Das hat auch der Berater von Mkhitaryan heute bestätigt, Mino Raiola. Mkhitaryan ist momentan das Zünglein an der Waage, beziehungsweise die entscheidende Figur in diesem Alexis Sanchez-Transfer. Denn sowohl Arsenal als auch Manchester United wollen auf jeden Fall Mkhitaryan in diesen Transfer einbinden. Man ist sich da auch einig. Aber das Problem ist, Mkhitaryan hat sich noch nicht entschieden. Das liegt nicht unbedingt an Arsenal, da ist er gar nicht abgeneigt hinzuwechseln. Doch anscheinend hat er noch Bedenken, beziehungsweise er hofft, dass das Kapitel Manchester United nicht unbedingt wirklich so trostlos endet, wie es jetzt läuft. Er denkt, dass er vielleicht noch eine Chance hat, sich bei Man United durchzusetzen. Vielleicht hat er auch andere Vereine im Blick. Also momentan scheint der Armenier jedenfalls abzuwägen, ob er wirklich zu den Gunners will, aus verschiedenen Gründen. Doch davon wird, da sind sich auch jetzt die Medien einig, der Transfer von Alexis Sanchez abhängen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Gunners Mkhitaryan auch noch überzeugen. Sie waren auch schon 2016 im Sommer interessiert, als er zu United wechselte. Also das Interesse, unabhängig von Mislintat, war auf jeden Fall bei Arsenal vorhanden. Und ich kann mir, wie bei Aubameyang, auch vorstellen, dass dieser Transfer letztendlich über die Bühne geht.
Warten wir mal ab, was da in den nächsten Tagen dann noch entschieden wird, wenn die Pokerspielchen vielleicht dann beendet sind. Gucken wir noch auf ein paar Resultate. Palace gewinnt gegen Burnley mit 1-0. Huddersfield verliert gegen West Ham mit 1-4. Und da hat wieder mal einer für Schlagzeilen gesorgt, den wir aus der Bundesliga bestens kennen, der dort nicht immer die allerschönsten Schlagzeilen gemacht hat. Momentan ist er in England, aber einer, der sportliche Schlagzeilen schreibt. Und das freut uns doch, Marco Arnautovic.
Ja, überragende Leistung von Arnautovic, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Dass der Österreicher talentiert ist, das ist ja keine News für uns. Das hat man gesehen. Man hat gesehen, dass es ein begnadeter Fußballer ist und sein kann, wenn der Kopf frei ist. Und durch David Moyes, der jetzt kürzlich übernahm, scheint er jetzt auch einen Trainer zu haben, der ihm das absolute Vertrauen schenkt, der ihm auch diese offensiven Freiräume gibt und von taktischen Zwängen befreit. Und das zahlt Arnautovic jetzt zurück. Er ist absolut quirlig, er wirkt wie entfesselt. Huddersfield hatte keine Chance, ihn zu bremsen. Er war an sämtlichen Offensivaktionen beteiligt, erzielte ein Tor selbst und bereitete zwei weitere vor. Steht jetzt bei 6 Saisontoren und 3 Assists. Und das Beachtliche daran ist, dass all diese 9 Scorerpunkte unter David Moyes geschahen. Also das scheint eine Kombination zu sein, die funktioniert. Und West Ham momentan kann man sehr froh sein, dass man Arnautovic im Sommer für sich gewinnen konnte.
Und so wird man vom Flop zum Helden innerhalb von wenigen Monaten, aber trifft ja dann auch auf West Ham zu. Die haben sich ja auch aus der Abstiegszone dann verabschiedet, stehen momentan mit 25 Punkten auf Platz 11 und haben da sicher noch vor, ein bisschen weiter nach oben in der Tabelle zu klettern. Newcastle gegen Swansea 1-1, Watford gegen Southampton 2-2 und West Brom gegen Brighton 2-0. Das die Ergebnisse aus der Premier League und wir werden natürlich in der nächsten Woche dann uns um den nächsten Spieltag hier ausführlich kümmern auf meinsportradio.de bei 90plus und R zusammen mit unserem Kollegen Chris McCarthy. Chris, für heute vielen Dank.
Vielen Dank.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.